Sehr geehrte Frau Magister Burgstaller, sehr geehrte Frau Magister Schmidt, ich bedanke mich herzlichst für die Kooperation, Ihre Förderung und Ihr Kommen und begrüße Sie sowohl als erste Vorsitzende der Österreichischen Akademie für Sexualmedizin und auch als Referentin des Referates für Sexualmedizin der Salzburger Ärztekammer ebenfalls ganz herzlich. Und ich begrüße alle Referentinnen, Teilnehmerinnen, Vertreter der Presse und starte gleich meinen Vortrag. Meine Damen und Herren, wir befinden uns in einer sozial, politisch und ökonomisch sich wandelnden Welt, in der wir große Herausforderungen zu erwarten haben. Unter diesen globalen Herausforderungen gibt es vier Themenfelder, die die Sexualmedizin in ihrem weiten Spannungsfeld berühren. Erster Punkt. Man kann davon ausgehen, dass es immer schwieriger wird, eine flächendeckende Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Umso größere Anstrengungen werden nötig sein, die Prävention sexueller Gesundheit, sexueller Therapie und Rehabilitation bei sexualmedizinischen Problemen durchzusetzen. Zweiter Punkt. Auch die Armut breitet sich aus, was die sexuelle Gesundheit unterminiert. Man weiß, dass es in der armen Bevölkerung vermehrt zu ungewollten und Teenager-Schwangerschaften kommt, sichere Mutterschaften nicht gegeben sind, Abtreibungen fahrlässig durchgeführt werden, es häufiger zu sexuell übertragbaren Erkrankungen kommt und man oft von keiner selbstbestimmten Familienplanung sprechen kann. Die Förderung sexueller Gesundheit ist auch eine Offensive gegen die Armut. Und im Umkehrschluss, der Kampf gegen die Armut verbessert auch die sexuelle Gesundheit der betroffenen Menschen. Dritter Punkt. Auch die zu erwartende altersdemografische Entwicklung wird neue Anforderungen an die Gesellschaft stellen. Der Anteil jener Menschen in der EU, die über 65 Jahre alt werden, wird zwischen 2010 und 2060 von 87 Millionen auf 152 Millionen Menschen anwachsen. Die Lebensqualität in sexueller Hinsicht ändert sich im Alter rasant. Es ist ein riesiges eigenes Thema und die Sexualmedizin wird entsprechende Antworten finden müssen. Vierter Punkt. Die Zunahme der Migration ist zu erwarten, was nicht nur einen kulturellen Einfluss bewirken, sondern auch im Bereich der Sexualmedizin andere Themenschwerpunkte erfordern wird. Global betrachtet sind wir in höchst unterschiedliche, ja geradezu diametral entgegengesetzte Entwicklungen eingespannt. Immer mehr Menschen werden aufgrund von Konflikten, Umweltkatastrophen und Kriegen entwurzelt und vertrieben. Während wir uns in den westlichen Gesellschaften auf ein hochmodernes, effizientes, patientenzentriertes medizinisches System berufen können, das eine deutliche Erhöhung von Lebensqualität und Lebenserwartung zur Folge hat, zeichnet sich auf der anderen Seite ein mangelnder Zugang zu einer Basisgesundheitsversorgung ab. Man spricht von einem Double Standard in der Gesundheitsversorgung. Und dieses daraus resultierende tiefe menschliche, physische und psychische Leiden zu mildern, haben vier Alternativ-Nobelpreisträgerinnen im Juli 2017 an den neu gewählten Generaldirektor der WHO einen Appell gerichtet, in dem sie einen globalen Standard für die Gesundheitsfürsorge von Flüchtlingen und Migranten einmahnen. Wir können auch eine globale Heterogenität in den sexualmedizinischen Problemen ausmachen. In Afghanistan beispielsweise werden 4 von 5 Ehen ohne die Einstimmung der Braut getroffen. Junge Mädchen sehen Suizid als einzige Ausflucht vor sexueller Gewalt und Zwangsehe. Frauen sind in Zeiten des Krieges besonders betroffen. Die Geißel der sexuellen Gewalt hat alle Gebiete der Erde verwüstet. Vergewaltigungsopfer in den Balkankriegen vor 20 Jahren leiden noch immer an den Folgen von Traumatisierungen und Stigmatisierungen. Im Kongo wird Vergewaltigung weitläufig als Kriegswaffe verwendet. Sexuelle Übergriffe bei alleinreisenden Migrantinnen und Kindern, nicht nur in Flüchtlingslagern, sind gang und gäbe. Trotz zahlreicher Resolutionen, Konventionen, Guidelines wird die Gesundheitsversorgung für Frauen in sogenannten Post-Conflict-Situations vernachlässigt. Sie ist defizient und unqualifiziert. Wir werden heute von Professor Fethi Bin Salama über den seit 70 Jahren bestehenden Bürgerkrieg in der muslimischen Welt und seine Auswirkungen auf das Sexualleben hören. Wie aber lässt sich die sexuelle Entwicklung der westlichen Welt beschreiben? Sozialhistorisch betrachtet führte die sexuelle Liberalisierung in den 1960er und 1970er Jahren und die Medikalisierung der Sexualität seit den 1990er Jahren zwar zu einem offeneren Umgang mit dem Thema Sexualität, trug aber auch zu hohen persönlichen Erwartungen und zur Entwicklung hoher sexueller Leistungsnormen bei. Sexualität wurde immer mehr zum Muss, jetzt da alle Möglichkeiten so unerschöpflich schienen. Die neugeborene Idee, alles ist möglich, gerierte auch den Gedanken eines »Ich muss alles können«, wodurch Frauen und Männer ihren eigenen Ansprüchen an eine gelingende Sexualität nicht mehr gerecht werden konnten. Die sexuelle Luststörung bei Frauen wurde neben der Orgasmusstörung die häufigste sexuelle Funktionsstörung und die männliche Appetenzstörung ist ein neues epidemiologisches Phänomen dieser Gesellschaft. Sie hat es in den westlichen Gesellschaften früher so nie gegeben und sie ist ein neues, heftig tabuisiertes Störungsbild. In den westlichen Industriegesellschaften befinden sich Liebesbeziehungen, das Verhältnis der Geschlechter, Sexualität und Moral seit der Liberalisierung in einem rasanten Umbruch. Der Soziologe Gunter Schmidt beobachtete zwei gesellschaftliche Prozesse, die den heutigen sexuellen Verhältnissen in den westlichen Gesellschaften zugrunde liegen. Einerseits eine fortschreitende Enttraditionalisierung, denn sexuelles Verhalten und sexuelle Moralen lösten sich aus traditionellen Ordnungen und Vorschriften. Voreheliche Sexualität wurde und wird nicht mehr tabuisiert und das Sexualverbot für Jugendliche verschwand. Der zweite beobachtete Prozess war die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen oder die Gender Equalization bzw. die Gender Revolution der Sexualität. Und auch dies war ein globaler Prozess in den westlichen Industriestaaten. Diese Revolution wurde von den Frauen und der Frauenbewegung initiiert und betrieben und thematisierte sexuellen Zwang, sexuelle Gewalt in all ihren Gestalten, Verkleidungen, Verdünnungen. Darunter zu verstehen sind Vergewaltigung, Pornografie, sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung, Sexismus im Alltag und in den Medien und vieles mehr. Die Freisetzung der Sexualität aus traditionellen Verboten, Ordnungen, Institutionen einerseits und die Auflösung männlicher Privilegien, männlicher Definitionsmacht im Sexuellen sowie die Erosion traditioneller Geschlechtsrollen andererseits veränderten Sexualmoral, Liebesbeziehungen und die Konzepte, die wir von der Sexualität hatten, grundlegend. Die Gleichwertigkeit von Mann und Frau war das positive Ergebnis der sexuellen Liberalisierung. Mit ihr ging auch eine Verunsicherung im Zusammenhang mit der Geschlechterrolle einher. Die Sexualität der Frau wurde befreit, dadurch wurde sie auch freiwillig. Die Sexualität wurde enttabuisiert, dadurch wurde sie auch banalisiert. Bis dahin hatte die Sexualität das Attribut, triebgesteuert zu sein, wie ein Dampfkessel auf dem Feuer, eine schicksalsträchtige, tabusprengende, transformative Kraft. Jetzt mutierte sie zu einer Quelle für Lust- und Affektsuche. Die Sexualität wurde kommerzialisiert, was in ihre Brutalisierung führte. Sex wurde Ware, der Mensch wurde gehandelt und seine Sexualität versklavt. Die religiösen Repressionen lösten sich auf, doch an ihre Stelle traten nicht selten Verunsicherung und Orientierungslosigkeit. Beziehungen wurden instabil und kurzlebiger, dadurch konnten sich auch neue Familienformen entwickeln. Es gab jetzt mehr temporäre Singles, doch das führte auch zur Vereinzelung und Entsolidarisierung. Das Internet wurde unser Miterzieher. Der Einfluss der neuen Kommunikationstechnologien auf die psychosexuelle Entwicklung und die sexuelle Präferenzstruktur Jugendlicher ist kaum wissenschaftlich erforscht. Über Websites und Freeporn-Seiten sind pornografische Inhalte schon im vorpubertären Alter verfügbar und zeigen ein realitätsfernes Bild von Sexualität. Dadurch wird das sexuelle Selbstkonzept, die Geschlechtsrollensozialisation und möglicherweise die sexuelle Präferenzstruktur von Heranwachsenden beeinflusst. Durch relativ geringen Rechercheaufwand im Internet können auch Bildinhalte zu sämtlichen Paraphilien gefunden werden, was auch strafrechtlich bewährtes Bildmaterial einschließt, Gewalthandlungen, sexueller Kontakt mit Tieren, Einbeziehungen von Kindern in sexuelle Handlungen etc. Keiner kann sagen, ob dadurch der Anteil der Menschen mit paraphilen Neigungen zunehmen wird. So, und durch die Migration treffen nun Kulturen mit gänzlich unterschiedlichen Wertesystemen und Haltungen aufeinander. Die neuen Herausforderungen an die Sexualmedizin und die westlichen Gesellschaften werden hartnäckig auf die Probe gestellt. Die von der Nahost-Expertin Karin Kneißl beschriebenen testosterongesteuerten Männer treffen zugespitzt gesagt und nicht beleidigt sein, auf libido-gestörte Männer, deren verblassende, langweilige Männlichkeit keine klare männliche Identität mehr auswirft. Die Sexualforschung ist jetzt gerade einmal 130 Jahre alt und hat in dieser Zeitspanne nicht nur Schritte und Transformationen erlebt, sondern auch Einbrüche und Stillstand. Besonders wenn man die Zeit des Nationalsozialismus bedenkt, in der ihre prominentesten Forscher vertrieben oder vernichtet wurden. Das war ein Schlag, von dem sich die Sexualmedizin im deutschsprachigen Raum nur mühsam erholt. Zum Glück war Alfred Kinsey ein begeisterter Sammler sexuologischer deutscher Fachliteratur, sodass es in Amerika zu einem Neubeginn der Forschung kommen konnte, was in deutschen Landen Scham, Verstrickung in das nationalsozialistische System und Ignoranz für lange Zeit verhinderten. Sehr zögerlich entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland das erste Institut für Sexualforschung in Hamburg. 1973 entstand eines in Frankfurt und das Institut für Sexualwissenschaften und Sexualmedizin der Charité in Berlin wurde 1996 gegründet. In Deutschland wurde bis heute eine Einführung der Zusatzbezeichnung Sexualmedizin in die ärztliche Weiterbildungsordnung von der Bundesärztekammer abgelehnt, während in Österreich durch die Initiative von Professor Löwit und mir, ausgehend vom Referat der Salzburger Ärztekammer, ein österreichisches Ärztekammer-Zertifikat und Diplom installiert werden konnte. Der nächste Schritt war schon die Gründung der Österreichischen Akademie für Sexualmedizin, die hier in Salzburg ansässig ist, gemeinsam mit Professor Löwit, Professor Greil, Dr. Pfau, Professor Barbara Meyer, Gerhard Medikus. An dieser Stelle möchte ich auch unsere lieben verstorbenen Vorstandskollegin Dr. Britta Isterbauer gedenken. Ein weiterer Schritt, Riesenschritt, war die Partnerschaft der Akademie mit dem Kinsey-Institut. Und derzeit ist ausgehend von der Akademie ein weitreichendes europäisches Netzwerk im Entstehen, um Sexualmedizin an die Universitäten zu bringen, Forschung voranzutreiben und eine junge Generation von Sexualmedizinern auszubilden, um die riesigen gesellschafts- und gesundheitspolitischen Herausforderungen zu bewältigen. Überraschend für mich war die Offenheit und die Kooperationsbereitschaft diverser europäischer Partner. Das hat meine Erkenntnis verstärkt, dass in der Zusammenarbeit eine immense Kraft liegt und dass wir die Defizite der letzten Jahrzehnte rasant aufholen müssen und können. Freilich muss klar sein, dass wir starke nationale Partner als Rückendeckung brauchen. Vertreter aus Politik, Gesundheitsorganisationen, Ärztekammer, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Partner aus der Industrie, auch die Rechtskomitees, Lesben- und Schwulenverbände, Patientenvertreterinnen, Selbsthilfeorganisationen sind Partner, auf die wir nicht verzichten können. Gott sei Dank gibt es europaweit unterschiedlichste Berufsgruppen, die an sexualmedizinischen Problemen der Gesellschaft erfolgreich arbeiten, wie Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Soziologinnen, Sexualpädagoginnen, Pflegepersonal, Medizinerinnen. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Doch die Sexualmedizin ist ein interdisziplinäres Fach, das alle diese Bemühungen bündelt, sodass wir dann an einem gemeinsamen Strang ziehen können und zu der nötigen Durchschlagskraft kommen, die die gesellschaftlichen Herausforderungen adäquat beantwortet. Bis dato, und das ist eine große Schwäche der Sexualmedizin, gibt es keine ausreichenden Strukturen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Gesellschaft zu infiltrieren. Es bedarf transnationaler Anstrengungen, um Sexualmedizin aus ihrem Schattendasein zu befreien. Diese uns alle angehende Disziplin in gleicher Weise als wissenschaftsgetriebenen Teil der Medizin zu verstehen. Wir leben schon längst in einer multinationalen Gesellschaft mit unterschiedlichen Bildern und Normen von Sexualität. Daher können Lösungen nur in gemeinsamen Prozessen entwickelt und gefunden werden, die über nationale Grenzen hinausgehen und auch den Wissenstransfer auf direktem Wege ermöglichen und beschleunigen.